Hi, hier ist Vanessa von Any Questions.
Und hier ist Laura, ich mache jetzt auch mit.
Was? Wer hat das gesagt?
Ich.
Okay, also eigentlich haben wir gesagt, in Staffel 2 kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Aber das ist eigentlich meine Me-Time.
Na gut, Mama, ich gehe ja schon.
Alles klar, Schnecki, bis dann.
Tschüss.
So, willkommen zurück zu Teil 2. Der liebe Nils hat seinen Sohnemann jetzt gefüttert, gestriegelt, zufriedengestellt und schlafen gelegt.
Genau, der junge Mann hat sich jetzt nochmal hoffentlich eine halbe Stunde gegönnt, um sich ein bisschen zu entspannen und auch um zu wachsen. Und wir freuen uns jetzt. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil.
Genau, ja. Wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, wie ihr als Paar zusammengefunden habt, wie es zur Familienplanung gekommen ist und wie ihr es auch als homosexuelles Paar geschafft habt, dann biologische Eltern von euren beiden Kindern zu werden.
Mhm, richtig.
Genau. Beziehungsweise wir haben noch nicht so viel darüber erfahren, wie es für euch gewesen ist, dann Eltern zu werden. Also direkt mal los mit der Frage, wie hat es sich angefühlt für euch beide jeweils dann biologischer Papa vom eigenen Kind zu werden? Und kannst du denn sagen, dass es da für dich auch Unterschiede gibt zwischen eurem ersten Kind, was ja biologisches Kind deines Ehemannes ist, und eurem zweiten Kind, das ja dein genetischer Nachkomme ist?
Mhm. Also ich würde mal sagen, wir waren bei beiden Schwangerschaften, auch bei beiden Geburten super, super aufgeregt und haben uns super gefreut, sind super stolz auf unsere Kinder und auch auf unsere Leihmütter, die wirklich diese Schwangerschaften gut überstanden haben und uns zwei gesunde Kinder zur Welt gebracht haben. Emotional würde ich sagen, hat es gar nicht so einen riesen Unterschied gemacht jetzt. Wenn man erstes Mal Eltern Vater wird, dann ist das kommt nie wieder, ja. Das ist super aufregend und ein sehr freudiges Ereignis. Allein die Genetik entscheidet da jetzt nicht drüber. Also ich habe mich beim zweiten Mal nicht anders gefühlt, bloß weil ich jetzt das Wissen im Hinterkopf hatte, okay, der Junge hat jetzt irgendwie meine Genetik noch mit dabei.
Okay.
Sondern ganz im Gegenteil, wir haben uns einfach super gefreut und sind sehr stolz auf unsere Kinder und auch auf unsere Leihmütter.
Sehr schön. Ja, und wie ist es denn für euch gewesen? Habt ihr denn die Geburt miterleben können oder durftet ihr dann auch direkt bei der Geburt dabei sein?
Eigentlich ja. Also das ist schon gang und gäbe, dass die Wunscheltern auch bei den Geburten dabei sind. Aber wie ich es im ersten Teil schon erzählt hatte, war ja Corona. Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich bei der ersten Geburt zwar rechtzeitig in Amerika waren, 3 Wochen vor Geburtstermin, aber die Klinik dann direkt noch gemeint hat, hier, es darf wegen Corona, wegen den Beschränkungen nur eine weitere Person sich mit im Kreißsaal befinden. Anstatt dass wir jetzt schnick, schnack, schnuck gemacht hätten, haben wir gesagt, nee, wir sprechen das mit unserer Leihmutter ab und haben auch gesagt, hier, wir finden es eher sinnvoll, dass dein Mann mitkommt, auch als emotionale Stütze in dem Moment.
Sehr schön.
Der hat das filmisch alles mit der Kamera festgehalten, hat uns das alles aufgenommen. Und dann war es so, dass unsere Tochter die Untersuchung auf Herz, Lunge und Niere bekommen hat und direkt danach, nach der Geburt, dann durch die Schwestern und die Ärzte dann zu uns gebracht wurde. Wir waren ja einfach nur im Nebenraum. Und jetzt bei der zweiten Geburt geplant.
Ganz kurz, heißt, nach der Geburt eurer Tochter dürftet ihr die Maus direkt nach der U1 dann in Empfang nehmen.
Genau, richtig. Also die war kurz vor Mitternacht zur Welt und kurz nach 12:30 hatten wir die Kleine dann bei uns auf dem Arm.
Sehr schön. Und da würde mich interessieren, wie ist es denn dann im Anschluss gewesen, wie viel Bonding ist da noch gewesen zwischen der Bauchmama und eurer Tochter?
Es war bei beiden Geburten so, dass wir die Leihmütter gefragt haben, ob sie sich vorstellen können, auch direkt die nach der Geburt das Kolostrum, die sogenannte goldene Milch, den Kindern auch zukommen zu lassen, weil es ja erwiesen ist, auch medizinisch, dass gerade das dem Immunsystem der Neugeborenen auch förderlich ist. Uns haben beide auch zugestimmt.
Oh, schön.
Sodass beide Kinder tatsächlich dann auch direkt angelegt wurden an die Brust nach der Geburt und trinken konnten. Bonding emotional, würde ich sagen, ist unterschiedlich. Also ich hatte so den Eindruck jetzt im Nachhinein, unsere erste Leihmutter, die war auch nicht zum ersten Mal Leihmutter, die war schon vorher Leihmutter, hat das ganz anders gehandelt als unsere zweite Leihmutter, die zum ersten Mal Leihmutter war.
Okay. Das heißt, ihr habt gar kein, also nicht beide Kinder sind dann auch die Bauchkinder von der gleichen Leihmama.
Ganz genau. Sind zwei unterschiedliche Frauen, weil die erste Leihmutter nach der Geburt unserer Tochter durch die Mediziner gesagt bekommen hat, dass sie nicht nochmal schwanger werden darf, weil das zu riskant für sie sei.
Okay, also auch ziemlich gut, dass da gemonitort wird, wie viel man körperlich noch zumuten kann.
Richtig,
dass
ja.
Dass da nicht jeder individuell für sich selber einfach blind entscheidet, sondern auch wirklich geguckt wird, auch seitens der Agentur, dass da wirklich alles so gesund wie möglich abläuft?
Ja, die haben das auch im Blick, dass sie immer wieder auch gucken. Die machen die Background-Checks, also die gucken sich das auch an, lassen sich auch die medizinischen Unterlagen zukommen und gucken da wirklich drauf, haben dann ein Auge drauf, dass es einfach jetzt nicht dazu kommt, wie du es gerade sagst, dass Frauen, die vielleicht schon 7, 8 Kinder geboren haben, da dann nochmal ein neues Kind kriegen, was ja dann einfach auch eine Gefahr nicht nur für das Kind darstellt, sondern auch für die Frau selbst.
Ja.
Ja, und ja, das haben wir immer, haben wir bei allen Entscheidungen, die wir getroffen haben, immer an oberste Stelle gestellt, dass wir gesagt haben, es geht darum, dass die Leihmütter gesund bleiben. Mhm. Ja, und das war für uns auch immer das Credo, dass wir gesagt haben, egal welche Entscheidung getroffen werden muss mit Medizinern, das im Vordergrund steht immer auch erstmal die Gesundheit unserer Leihmütter, weil die ja auch ihre eigenen Familien haben und jede Schwangerschaft ein Risiko darstellt und wir einfach schauen wollten, dass man dieses Risiko, soweit man es mitigieren kann, dann einfach auch so gering wie möglich hält.
Ja, ja. Also das heißt, wenn auch während der Schwangerschaft etwas passiert wäre, wo ihr gesagt hättet oder wo es im Raum gestanden hätte, dass das die Situation zu gefährlich für Mutter und Kind ist, dann wärt ihr auch d'accord gewesen, wenn die Leihmutter selbst entschieden hätte, okay, wir müssen da jetzt an der Stelle leider eine Entscheidung treffen, die nicht dazu geführt hätte oder die dazu geführt hätte, dass ihr keine Eltern werdet.
Genau, genau so ist es. Das war von Anfang an für alle Beteiligten auch klar, dass wir gesagt haben, im Falle eines Falles steht die Gesundheit und das Wohlbefinden der Leihmutter an erster Stelle und entscheidet dann eben im Zweifelsfall auch darüber, ob eine Schwangerschaft weitergeführt werden kann oder nicht.
Okay.
Wenn auch, das hast du vorher auch schon mal angesprochen, die Fristen, die es in Deutschland gab oder gibt, nicht für Amerika gelten. In Amerika, in Utah und in Idaho, wo unsere Kinder zur Welt kamen, gelten andere Gesetze. Da ist es tatsächlich so, ein Schwangerschaftsabbruch kann nur dann stattfinden, wenn mindestens zwei Mediziner feststellen, dass das Leben der Frau, der gebärenden Frau, auf dem Spiel steht. Nur dann kann es zum Schwangerschaftsabbruch kommen. Und das war uns aber auch von vornherein klar. Und wir haben uns damit auch arrangiert, weil das ja auch bedeutet hätte, dass wenn vorab es durch Mediziner herausgekommen wäre, dass bei den medizinischen Untersuchungen eine Form von Behinderung festgestellt worden wäre, wir damit auch gesagt haben, und dann leben wir dann damit. Ja, dann
also stimmt, weil man dann die Schwangerschaft nicht hätte abbrechen dürfen.
Ganz genau.
Weil, also das finde ich auf jeden Fall auch sehr mutig zu sagen, okay, wir nehmen das sehr bewusst in Kauf, dass wir der Natur an der Stelle ihren Lauf lassen.
Wäre ja das Gleiche, wenn ich jetzt mit einer Frau ein Kind zeugen würde. Könnte es ja potenziell auch passieren, dass die Schwangerschaft sich so entwickelt, dass eben die Gesundheit des Kindes eben nicht zu 100% erhalten wird.
Ja, ja. Okay. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass ihr da einfach auch sagt, okay, die Natur ist die Natur. Und wie ist es denn nach den Entbindungen für euch gewesen, eure Kinder dann mit nach Hause zu nehmen? Also hattet ihr da Schwierigkeiten oder war das dann easy, dass man gesagt hat, okay, gut, hier sind die Geburtsurkunden und viel Spaß damit?
So easy war es nicht.
Okay.
Es ist schon so, dass es gerade in Amerika sehr strukturiert vorgeht. Also wir hatten ja auch Anwälte mit dabei, die genau sich um diese Angelegenheiten gekümmert haben. Wir haben aber auch schon im Vorfeld Kontakte dann hergestellt zu den zuständigen Behörden, zu den Konsulaten, die deutschen Konsulate, um die Reisepapiere zu bekommen. Aber es sind halt alles natürlich bürokratische Prozesse, die, wie hier auch, ihre Zeit in Anspruch nehmen und gewisse Hürden mit sich bringen. Aber ja, wir hatten das Glück immer bei beiden Schwangerschaften und auch bei beiden Geburten, dass wir immer noch mal ein bisschen Zeit auch vor Ort hatten und die Zeit dann einfach auch genießen konnten, uns so ein bisschen neu einzugrooven. Ja? Also bei der ersten Geburt sowieso, ja. Das stellt das Leben noch mal komplett auf den Kopf. Und da war eben auch Corona und wir hatten tatsächlich auch keine Familienangehörigen da, die uns irgendwie helfen konnten. Wir hatten aber zum Glück eine sogenannte Doula, also
So eine Hebamme? Oder?
Ähnlich wie eine Hebamme, die aber nach der Geburt dann zu den Familien kommt und aushilft und auch mal die Nächte dort verbringt, um die neu gewordenen, frisch gebackenen Eltern so ein bisschen zu unterstützen.
Okay, aber frisch gebackene Eltern, und ich beziehe da quasi dich, deinen Mann und die Leihmutter mit ein. Oder ist die Leihmutter ab dem Zeitpunkt schon ausgeklammert, also nicht mehr
verantwortlich? Genau, die Leihmutter ist in dem Moment schon nicht mehr verantwortlich. Also die hat zwar noch den Kontakt zu uns gehalten, wir haben uns danach auch noch ganz oft getroffen, hat aber in dem Hinblick keine Verantwortung mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann Tage bei ihr verbracht hätten oder so, sondern wir hatten dann wirklich unsere eigene Wohnung, wo wir dann mit unserer Tochter und mit der Hilfe von unserer Doula, die uns ganz viele Tricks und Kniffs beigebracht hat, die man so braucht im Leben mit einem neugeborenen Kind, haben wir dann wirklich ein paar Wochen einfach verbracht und konnten uns da dann schön einleben. Und beim zweiten Mal jetzt haben wir keine Doula mehr gebraucht, aber da war es auch so, dass wir einfach die Zeit, die die bürokratischen Prozesse gebraucht haben, dann auch dort trotzdem nutzen konnten und auch ein bisschen Urlaub hatten.
Mhm. Ohne stressigen Alltag drumherum, der
sondern nur wirklich wir nur mit uns selbst und ohne irgendwie jetzt auch den sozialen Stress zu haben, dass man alle zwei Tage irgendwie auch nochmal Freunde vorbeikommen hat, die das Neugeborene sehen wollen, sondern wirklich nur wir.
Schön,
dass man als kleine Familie.
Dass man dann auch nochmal zusammen da ist und schön, ja, auch zusammen wachsen kann. Sehr, sehr schön. Wie ist es denn, habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt, egal welcher sexuellen Orientierung ich angehöre, als Single gerne Mama oder Papa werden möchte? Ist das denn auch möglich via künstlicher Befruchtung oder Leihmutterschaft?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben eine Gruppe auf Facebook, die sich immer auch gegenseitig Tipps gibt, die primär von Männern frequentiert wird, diese Gruppe. Heißt auch Männer kriegen Kinder.
ja, das macht
liegt Sinn. Im Namen, genau. Und da sind tatsächlich aber auch teilweise Anfragen mit dabei von Single-Vätern, Wunschvätern, die sagen hier, ich habe zwar keinen Partner, aber ich wünsche mir trotzdem ein eigenes Kind, und sich dann da auch die Tipps und Unterstützung von den anderen Wunscheltern schon holen, die den Weg schon gegangen sind. Und jetzt just aktuell habe ich auch einen Bekannten, der tatsächlich diesen Weg jetzt gegangen ist als Single-Vater.
Ja.
Das alles auf sich genommen hat, und vor einem Monat ist sein Sohn zur Welt gekommen.
Wow, das ist auch in den USA, oder?
Nee, der hat tatsächlich, warum auch immer, in Ghana.
Okay.
Das Kind zur Welt, nicht er hat es zur Welt gebracht, sondern das Kind ist in Ghana zur Welt gekommen, und er hat es dann in Ghana den Weg über die Leihmutterschaft dort beschritten.
Wow, das ist total interessant, wie vernetzt die Welt dann da ist, wie global das alles stattfinden kann. Aber war das dann über die gleiche Agentur, oder hat er eine andere gewählt? Weißt du das?
Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass er die gleiche Klinik zumindest hatte in Amerika, die wir auch hatten, also in Utah, die den medizinischen Part abgedeckt haben. Wie es dann tatsächlich dazu kam, dass der ausgerechnet in Afrika gelandet ist, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch der finanzielle Aspekt eine Rolle gespielt hat, weil das
dann eine andere
Kosten. Eine andere Hürde auch nochmal ist, ob man das als Paar stemmen muss
oder
ob man alleine, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja. Aber da sind auch schon ähnliche Maßstäbe, wenn man das dann über eine Agentur macht, dass man sagen kann, okay, gut, da ist sichergestellt, dass es nicht aus einer finanziellen Not heraus bei einer Leihmutter dann so weit kommt, dass sie dann sich zur Verfügung stellt, also ihren Körper zur Verfügung stellt. Und ist es dann, also verbunden mit der Frage, auch was die Zusammensetzung zwischen Eizelle und Leihmutter betrifft, weil das sind ja zwei, also das Kind hat ja dann quasi zwei Bauchmamas, hast du erzählt. Ist es dann da an der Stelle auch so, dass diese Maßstäbe angesetzt werden?
In dem konkreten Fall kann ich das jetzt gar nicht sagen. Ich weiß auch, dass es in der Gruppe immer mal wieder kontroverse Diskussionen gibt über unterschiedliche Länder, in denen das angeboten wird, weil da einfach nicht klar ist, wie da die Rechtslage in dem einen oder dem anderen Land ist. Also zum Beispiel Nordzypern, gibt es Paare, die das über Nordzypern probieren, und da ist es so, dass viele davon abraten, weil sie sagen, das ist alles rechtlich gar nicht, hat gar nicht Hand und Fuß, es ist ein rechtlicher Graubereich, es kann passieren, dass die Behörden dort vor Ort eben nicht kooperieren und man dann eventuell riskiert, dass ein neugeborenes Kind dort in ein Waisenhaus kommt, weil eben die Behörden sagen, hier, das ist Menschenhandel oder das ist, einfach Gründe anführen zu sagen, hier, das ist nicht rechtens. Bei uns war es tatsächlich dann im Gegensatz dazu so, in Amerika sind die Gerichte vorher und nachher mit eingeschaltet. Es gibt eine sogenannte Vorgeburtsurkunde und eine Nachgeburtsurkunde, die durch das Gericht bestellt wird, wo klar gesagt wird, wer sind die Eltern dieses Kindes und wie ist es sozusagen dazu gekommen, dass eine Leihmutter mit ins Bilde gebracht werden musste.
Ja.
Damit aber klar ist, rechtlich, wir sind die Eltern. Das haben wir bei beiden Kindern auch vorher und nachher gemacht, um eben da dann die Sicherheit zu haben, dass die Behörden dort eben nicht sagen können, hier, aber das Kind gehört doch eigentlich der Frau, die es zur Welt gebracht hat.
Ja, das ist, also fühlt sich für mich als Außenstehende sehr gut an, wenn man das dann auch schon, ich sag mal, vorgeburtlich geregelt hat. Und das wäre auch etwas, was mich dann nervös machen würde, muss ich sagen. Also kann ich gut nachvollziehen, dass ihr dann für euch ein Land gewählt habt, wo es so sauber wie möglich ist und so wenige böse Überraschungen wie möglich geben kann oder wie nötig. Und da stelle ich mir zum Beispiel auch vor, dass Menschenhandel, den du gerade angesprochen hast, an so einer Stelle auch glücklicherweise unterbunden wird, was ja wirklich glücklicherweise so ist, denn sonst könnte man sich ja quasi irgendwie, nachdem so ein Kind, das überhaupt nichts mit mir biologisch zu tun hat, könnte ich mich verabreden mit jemandem und das Kind einsammeln, mitnehmen und sagen, hallo,
jetzt gehört's mir.
Genau, ich das hab ist dir. Jetzt meins, ich habe dir 10.000 Euro gegeben oder Betrag X dafür gegeben.
Genau, und das soll damit eben auch unterbunden werden. Also es ist schon klar, dass wir uns hier mit der Frage auch auseinandersetzen müssen, okay, ist das was man moralisch vertreten kann, dass man einer Frau Geld dafür gibt, weil natürlich muss man sagen, die wird schwanger für uns, für jemand anderen, nicht für sich selbst. Sie sorgt für jemand anderen dafür, dass jemand anders, der keinen Nachwuchs auf natürlichem Weg bekommen kann, Nachwuchs bekommt.
Ja. Also diese verklärte Sicht darauf, die man selbst als Wunscheltern hat. Ich wünsche mir ein Kind. Mhm. Wir haben aus welchen Gründen auch immer nicht die Möglichkeit, vollständig ohne Hilfe diesen Wunsch zu erfüllen. Und dann wiederum diesen finanziellen Aspekt, der dann ja den Kapitalismus füttert und darauf aus ist, okay, gut, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Mhm. Ja.
Und ich denke mal, das ist eine Frage, die sich jedes Paar stellen muss. Und es gibt bestimmt auch Paare, die sagen, uns ist das moralisch, ich vertrete es moralisch nicht, einer Frau Geld dafür zu geben, dass sie ein Kind für mich, dass sie für mich schwanger wird und ein Kind austrägt. Dann ist es so, es gibt ja auch Länder, in denen es ganz andere Herangehensweisen gibt. Es gibt zum Beispiel in Brasilien die utilitaristische Leihmutterschaft. Ja, da geht es wirklich nur dann, wenn klar ist, da fließt kein Geld. Und da ist es oft so, dass es Familienangehörige machen. Ja, dass dann die Schwester für ihren schwulen Bruder und seinen Partner ein Kind austrägt.
Was natürlich andere Risiken bergen könnte. Also es klingt für mich so ein bisschen, ne, wenn ich jetzt, wenn jemand, eine Frau, das Erbgut ihres biologisch verwandten Bruders in sich trägt, dass es halt ja zu Fehlbildungen, Missbildungen, Behinderungen führen könnte, oder?
Ja, aber ich glaube, das wird dadurch im Prinzip nochmal gesteuert, dass man sagt, die Leihmutter, also die Frau, die Bauchmama, ist nicht gleichzeitig die Eimama. Also
auch in dem Fall.
Auch in dem Fall nicht.
Ah, okay, verstehe.
Weil das wäre natürlich, da hast du recht, das wäre natürlich, hier würde ja Tür und Tor dafür öffnen, dass auch Fehlbildungen entstehen durch incestuöse
Strukturen.
Und das muss natürlich, soll natürlich verhindert werden, ja.
Ja.
Und das wäre in dem Fall aber wirklich so, also in Brasilien ist das der Standard. Mhm. In Kanada auch. Auch wenn man sagen muss, auf dem Papier ist es in Kanada so. Unter der Hand werden auch dort die Frauen, die schwanger werden für andere Paare, dafür entlohnt.
Mhm.
Nochmal, es geht hier darum, dass, so blöd das klingt, es ist ja dann eine Form von Dienstleistung, die diese Frau erbringt. Sie macht sich darüber bewusst Gedanken, auch mit ihrem Partner, mit ihrer Familie. Möchte ich das? Kann ich das leisten? Es wird niemand dazu gezwungen, das muss man auch nochmal sagen.
Ja.
Ja, zumindest jetzt, ich kann dafür sprechen in Amerika. Es wird niemand dazu gezwungen, das zu machen, sondern es wird alles vorher vertraglich auch geregelt.
Und auch psychologisch untersucht, dass es freiwillig abläuft.
Ganz genau, es wird psychologisch untersucht und es wird auch nochmal von den beteiligten Agenturen und den anderen Behörden auch nochmal gecheckt, dass hier alles Hand und Fuß hat. Also die Frauen, habe ich ja schon mal erzählt, die müssen einen eigenen Beruf haben, die müssen mit ihrer Familie, mit ihrer eigenen Familiengründung schon abgeschlossen haben und müssen auch gesund sein, also dürfen jetzt auch nicht irgendwelche psychischen oder sonstigen Krankheiten haben und dann
sich bringen. Und sich in Gefahr
bringen. Sich und das ungeborene Kind in Gefahr bringen.
Oh ja, vor allem das ungeborene Kind. Also beide Lebewesen sind wichtig.
Ja.
Beide leben. Wow, also total beeindruckend. Der Weg, den ihr beide oder ihr drei, ihr vier dann miteinander gegangen seid bisher. Und das bringt mich so ein bisschen so in die Gesellschaft raus. wie offen geht ihr denn damit insgesamt um? Also hattet ihr jemals das Gefühl, dass das irgendwie nach außen hin Thema ist, dass ihr mit einer Leihmutter, Leihmüttern Eltern geworden seid?
Ja, und vor allen Dingen würde ich mal sagen, vor allen Dingen für andere Frauen ist das immer mal Thema. Also wir kriegen es ja mit, dass Nachbarinnen oder auch in der Familie die Tanten immer mal wieder sich auch darüber Gedanken machen und sagen, oh ja, das könnte ich mir nicht vorstellen, für ein anderes Paar irgendwie ein Kind zur Welt zu bringen, ohne uns da sozusagen auf den Schlips treten zu wollen. Aber für die ist das sozusagen einfach der Hauptgedanke, okay, wie kann eine Frau dazu kommen, für ein anderes Paar, das jetzt nicht biologisch mit ihr verwandt ist, oder für überhaupt jemand irgendwen ein Kind zur Welt zu bringen, nochmal schwanger zu werden, weil eine Schwangerschaft ja auch immer mit Risiken verbunden ist. Mhm. Aber wirklich negative Erfahrungen haben wir bisher nicht gemacht, weil wir auch offen damit umgehen. Also es ist jetzt nichts, was wir hinterm Berg halten. Wir erklären das auch unseren Kindern, wie sie entstanden sind. Also unsere Tochter weiß das auch schon, dass sie eine Bauchmama hat und weiß, dass das werden wir ihr dann erzählen, wenn sie es verstehen kann, dass sie auch eine Ei-Mama hat, wir nennen es jetzt mal so. Also eine Frau, die ihren Genpool ihr gespendet hat. Und unsere Kinder können das dann auch selber, wenn sie das wollen, mit 18 können sie den Kontakt zur biologischen Mutter aufnehmen. Das haben wir auch vertraglich geregelt, dass das möglich ist, weil bei uns das wichtig war, dass die Kinder, wenn sie es wirklich wollen, auf Identitätssuche gehen möchten, das auch tun können und da jetzt nicht irgendwie gesagt wird, hier, Edgebatch, das war eine anonyme Eizellenspende, da gibt's nichts zum Nachforschen.
Ja,
sondern also ganz im Gegenteil, sie können, wenn sie es wollen, den Kontakt proaktiv auch suchen.
Also ganz so, wie sie selbst später wünschen, die Identität, das wunderschöne Puzzle ihrer Entstehung dann zu vollenden.
Richtig.
Sehr schön. Habt ihr Hinweise für werdende Eltern, die oder für Wunscheltern, die nicht ohne fremde Hilfe Mama und Papa oder ja Papa oder Mama werden können?
Wie ich vorher schon erwähnt habe, also die Facebook-Gruppe Männer kriegen Kinder wäre schon mal so eine Art Anlaufstelle, wo man gucken kann, wo man sich Informationen holen kann. Die sind alle immer auch sehr auskunftsfreudig und helfen auch und unterstützen auch.
Gibt's bestimmt dann auch für Mamas.
Gibt es bestimmt auch für Mamas, gehe ich mal von aus. Also es gibt ja auch im Rhein-Main-Gebiet queere Elterngruppen, wo ich auch in diversen WhatsApp-Gruppen mit drin stecke, wo ganz viele Mama-Paare drin sind.
Mhm. Also unsere Social Media helfen
genau,
da schon mal.
Genau, da hast du auf jeden Fall Möglichkeiten, dich zu vernetzen und zu gucken.
Ja.
Und das Thema Kinderwunschkliniken für heterosexuelle Paare gibt es ja hier auch. Ist ja nichts anderes. Ja. Ist ja genau das gleiche Konzept. Da geht es ja auch dann um im Endeffekt darum, Kinder auf erstmal mit Unterstützung zur Welt zu bringen, wenn es nicht auf natürliche Weise geht.
Ja, genau. Und dann hat man die Möglichkeit, dann Agenturen aktiv dann auch nochmal online zu suchen.
Genau.
Und sich dann Gedanken zu machen, in welchem Land es dann für einen selbst dann auch möglich ist, sein Kind austragen zu lassen oder eine Leihmama kennenzulernen.
Richtig.
Okay. Und würdest du nach wie vor sagen, dass die USA deine erste Empfehlung wären? Oder würdest du sagen, wenn man das möchte, schaut doch vielleicht nochmal in den oder jenen Kontinent hinein?
Also unterm Strich muss man ja sagen, was uns am wichtigsten war, ist die medizinische Versorgung, dass wenn es einen Notfall geben sollte, wir einfach wissen, das Kind kann so gut wie möglich versorgt werden. Und da ist nun mal die USA Spitzenreiter, was die medizinische Landschaft dort betrifft. Aber es ist auch immer eine finanzielle Frage. Wir leben in Zeiten der Inflation, Preise steigen überall, auch da steigen die Preise. Das ist natürlich immer nochmal eine Sache, wo man sich dann auch angucken muss, okay, was kann ich mir dann da auch tatsächlich leisten, ja, ohne mich jetzt bis zu meinen Enkelkindern hin zu verschulden. Da kann man natürlich dann auch nochmal gucken, es gibt Alternativen. Also es gibt Alternativen in Südamerika, es gibt Alternativen auch im asiatischen Raum. Aber da muss man natürlich dann immer auch nochmal sich genau angucken, genau prüfen, wie ist da die rechtliche Lage, wie ist die medizinische Versorgung. Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum wir hatten auch uns mal überlegt, ganz am Anfang war im Gespräch Albanien. Mhm. Da haben wir dann aber direkt gesagt, das machen wir nicht, weil also ich war schon mal in Albanien, Albanien ist ein schönes Land, aber da ist die medizinische Versorgung nicht so, wie sie es zum Beispiel hier wäre. Und gesetzt den Fall, dass es passiert, was dann möchte ich schon auch, dass
vor Ort direkt jemand helfen kann und man nicht erst nach Deutschland geholt werden muss.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Und insofern kann ich auch verstehen, wenn sich dann jeder Gedanken macht, woanders seine Kinder über Leihfamilienschaften austragen zu lassen. Und es ist natürlich eine Entscheidung mit Folgen, mit der man sich dann aber auch vorher bewusst auseinandersetzen kann. Jetzt würde mich noch abschließend interessieren, wenn ich jetzt mal so indiskret fragen darf, ist eure Familienplanung abgeschlossen und was würdet ihr euch denn von unserer Gesellschaft wünschen? Also was müsste sich verändern, damit die Gesellschaft im Hinblick auf Familienplanung mit Fremdhilfe, mit Leihmutterschaft hierzulande eine bessere würde?
Genau, da gehe ich mal auf beide Teile der Frage ein. Den ersten Teil der Frage, ja, unsere Familienplanung ist abgeschlossen. Wir haben jetzt zwei Kinder und ich denke mal, was die Zukunft bringt, weiß keiner. Niemand hat eine Glaskugel, aber dass wir jetzt nochmal den Weg übers Ausland gehen, ist ja auch alles ein Zeitfaktor. Ja, also wenn man überlegt, die beiden Kinder sind 3 Jahre auseinander. Wenn ich jetzt nochmal 3 Jahre warte, bin ich dann auch schon 45. Das wird mir dann auch ein bisschen zu heikel. Ja, also es gibt Menschen, die möchten das gerne noch im hohen Alter nochmal erleben. Ich habe für mich gesagt, oder haben wir für uns damals beschlossen, dass wir so um die 40 rum, dann bitte dann auch, dass das so das Alter ist, wo wir beide mit gut können, weil so ein kleines Kind halt auch, sag ich mal, viel Energie kostet und ich möchte die Energie auch noch haben, um mit meinem Kind auf dem Spielplatz rumklettern zu können, rumtollen zu können und das alles auch wirklich ohne größere Gebrechen miterleben zu dürfen. Deswegen haben wir eigentlich jetzt auch gesagt, okay, dann sind wir jetzt erstmal durch, aber ob man irgendwann nochmal das Thema dann aufmacht, zu sagen, wenn die Kinder älter sind, man geht nochmal den Weg über eine Pflegefamilie, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, in einem gesettelten Rahmen auch nochmal für eine gewisse Zeit unterzukommen.
Ja,
das wird die Zeit zeigen, aber das ist was in der Zukunft eventuell Thema wird.
Ja, darüber haben wir auch schon im ersten Teil gesprochen, was eine Pflegefamilie ist.
Genau, aber generell haben wir damit abgeschlossen. Und der zweite Teil deiner Frage in Bezug auf, was sich gesellschaftlich verändern sollte, meiner Meinung nach, ich finde es gut, dass es eine Debatte mittlerweile schon gibt. Jetzt gerade in der aktuellen Legislaturperiode wurde das tatsächlich angestoßen, diese Diskussion über generell das Thema Leihmutterschaft. Es ist immer noch in der Diskussion, es ist wie mit allem, es wird tot diskutiert, aber es braucht halt eben auch seine Zeit, weil es halt einfach auch ein sehr, sag ich mal, ein sehr vielschichtiges Thema ist. Mhm. Aber ich denke schon, jede Gesellschaft, die daran interessiert ist, dass es einen demografischen Wandel auch gibt und darauf baut, dass es Nachwuchs gibt, sollte dementsprechend auch die politischen Hürden in die Richtung lenken, dass es Menschen möglich gemacht wird, die auf natürlichem Weg kein Kind bekommen können, dass man denen trotzdem helfen kann, die Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, auch darin zu unterstützen, dass es möglich sein kann, auf natürlichem Weg Kinder zu bekommen. Wenn es ultimativ dazu führen würde, dass es hier in Deutschland, wie in Amerika auch, möglich wäre, über Agenturen, medizinische Institutionen und Anwälte und Gerichte, dass so in die Wege zu leiten, dass es machbar ist, fände ich das unterstützenswert. Und das hoffe ich doch, dass es dann auch dazu kommt. Aber das wird noch Jahre dauern.
Ja, spätestens um das Leben oder die Familienplanung für unsere Kinder und Kindeskinder zu erleichtern.
Ja, genau. Weil wer weiß, ob die irgendwann mal vielleicht auch an dem Punkt stehen, wie wir es vorher gesagt haben. Vielleicht haben die dann auch eine Partnerin oder einen Partner und wollen dann trotzdem auch eine eigene Familie haben.
Genau. Oder möchten gerne einfach auch als Single Elternteil werden.
Ja.
Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst.
Hat mir Spaß gemacht.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Offenheit. Und ja, da ist ja das Mindeste, was ich machen kann, was ich tun kann, dich auf was zu essen einzuladen. Und da wäre die Frage alt gedient und traditionell, was isst du am liebsten, worauf hast du am meisten Lust?
Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal. Wir würden gerne vielleicht mal unsere Pierogi-Essen nachholen, das wir schon lange vorgenommen haben. Ich würde sagen, wir essen Pierogi.
Ja, sehr, sehr gerne. Dann auf los geht's los.
Ja.
Tschüss.
Mahlzeit.